möchte ich euch noch einladen, nochmal bei einer Entrümpelungsaktion teilzunehmen. Die Sandra sucht noch 4 starke Männer, die die Ponderosa möglichst leerräumen von all dem, was man da nicht mehr braucht. Da hinten stehen noch Container, die sollen gefüllt werden, und kommt doch auf sie zu, damit es bald bewerkstelligt werden kann, die Container wegkommen und dann wieder die Kinder da hinten freie Bahn für freie Fußballer ist. So. Kommen wir zur Predigt. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil weder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Hier stehe ich und kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Die Konsequenzen dieses Satzes von Luther waren, dass sich Reformierte oder Protestanten und Katholiken für immer getrennt haben. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit, sagte Konrad Adenauer in seiner Regierungserklärung 1953 zur Unterzeichnung der Pariser Verträge. Diese Verträge hatten zur Folge, dass Deutschland oder die Bundesrepublik Deutschland in den Westen eingebettet und wurde und der Besatzungsstatus aufgehoben wurde. Worte haben Konsequenzen, formen Geschichte. Berühmte Worte von Angela Merkel von 2015, wir schaffen das, die haben immer noch Konsequenzen. Worte haben immer Konsequenzen, und gesagt oder geschrieben kann man sie nicht mehr zurückholen. Oft hilft weder eine Richtigstellung noch eine Korrektur und auch keine Entschuldigung, wenn man daneben gelangt hat. Passiert ist passiert. Wir haben schon in der Predigt über das Hören davon gesprochen, dass wir langsam sein sollen zum Reden und nicht schnell etwas von uns geben, weil wir meinen, wir müssten etwas sagen in die Situation hinein, um die Situation nicht ganz so peinlich und still machen werden zu lassen. Ist ja so. Wenn man länger wartet und nichts sagt, dann denkt der andere vielleicht, ja, hat der nichts zum Sagen? Und wenn man dann zu schnell redet, dann muss man die Konsequenzen oft bereuen. Das heutige Thema ist, es war angekündigt als weises Reden, weise Reden. Ich habe es umbenannt in weise Lehren, weil eigentlich geht es in dem Kapitel, es fängt damit an, ums Lehren. Und wir lesen das ganze Kapitel 3 von Jakobus. Wenn ich denn, genau, da ist es doch. Da fängt's an. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Denn wir alle strauchen oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume und in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den ganzen Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Erstaunlich. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes, Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung und das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, Verrückung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Ich habe heute keine 5 und keine 3, sondern 4 Punkte. Irgendwie heute will es nicht. Ich habe sogar an, aber es will nicht. Und zwar, erster Punkt, nicht viele Lehrer. Zweitens, die Verantwortung, die Zunge. Drittens, die Zunge. Und viertens, weise Lehre. Kommen wir also zum ersten Punkt, nicht viele Lehrer. Das Kapitel beginnt damit, dass nicht viele unter den Brüdern Lehrer, das heißt Didaskaloi, sein sollen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das? Geht es hier wieder nur um die Kerls? Didaskalos ist das griechische Wort für Rab oder Rav, wird es auf Hebräisch eigentlich gesagt. Rav bedeutet Lehrer. Wir kennen das Wort mehr als Rabbi. Rabbi meint mein Lehrer. Das I ist immer ein Possessivpronomen am Ende. Das heißt, wenn die Jünger Jesus Rabbi nannten, dann sagten sie nicht einfach Lehrer, sondern mein Lehrer. Also von Jesu Jüngern wurde er Rabbi genannt, von den anderen in der Regel und insbesondere von den Pharisäern und Sadduzäern und den anderen Juden, die mit Jesus nicht ganz so das Heu auf derselben Bühne hatten, die nannten ihn Didaskale. So sprachen sie ihn an. Lehrer. Er war ja nicht ihr Lehrer. Einzig Nikodemus, der kam, nannte ihn Rabbi, weil Jesus für ihn sowas wie ein Lehrer war. Später, als Jesus gekreuzigt worden ist, kam Nikodemus mit dem Simon und die nahmen ihn vom Kreuz ab und beerdigten ihn. In gewissem Sinn war Jesus sein Lehrer und das hat er in der Nacht schon zum Ausdruck gebracht, als er ihn besucht hat. Es gibt in dem Neuen Testament eine Spannung zwischen dem Begriff des Lehrers. Einerseits sagt Jesus seinen Jüngern in Matthäus 23, 8, ihr aber lasst ihr euch nicht Rabbi nennen, mein Lehrer. Ja, das ist wir haben im ersten Korintherbrief haben wir das Problem, dass die einen gesagt haben, das ist mein Lehrer, das ist mein Lehrer, das ist mein Lehrer. Und Jesus hatte es eigentlich von vornherein verboten zu sagen, versucht für euch zu einnehmen. Also, ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer. Ihr alle aber seid Brüder. Dann finden sich mehrere Stellen, die davon sprechen, dass das Amt des Lehrers Jesu Gabe für die Gemeinde, für den Dienst in der Gemeinde ist. Zum Beispiel Epheser 4,11, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und eine Parallelstelle wäre 1. Korinther 12, 28. Der Hebräerbrief spricht dann davon, dass wir dem Alter nach, also dass die Empfänger des Hebräerbriefs, dem Alter nach eigentlich schon viel weiter sein sollten, dass sie eigentlich alle Lehrer sein sollten. Dass sie aber aufgrund ihrer Mangelernährung immer noch Milch brauchen. Davon spricht auch Johannes im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 2, 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, also von Jesus, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Also im Prinzip könnte man sagen, eigentlich sollte jeder Christ in einem gewissen Maß in der Lage sein zu lehren. Lehre für sich aufzubereiten und auch Lehre weiterzugeben. Das wäre sein Reifezustand am Ende. Der Dienst, also es geht in Jakobus 3 letztendlich, wenn man den Gesamtkontext von der Bibel anschaut, wenn man nicht sich nur auf den einen Vers konzentriert, sondern sagt, was die ganze Bibel sagt, und die Bibel will im Gesamten verstanden werden. Es geht um das Amt und den Dienst für die ganze Gemeinde. Und von dieser ausgehend, darüber hinaus, je nachdem, kann sich aus so einem gemeindlichen Lehrdienst auch ein übergemeindlicher Lehrdienst entwickeln. Aber es ist dieser Dienst von Epheser 4, der letztendlich, von dem Paulus sagt, zur Ausrüstung, Epheser 4, 12, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes dienen soll, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Dieser Dienst ist letztendlich gemeint, wenn Jakobus sagt, werdet nicht alle Lehrer. Der Dienst des Lehrers hat mit den anderen vier Diensten aus Epheser 4, also immer dieses eine Ziel, dass die Gemeinde, die Braut Christi, immer vollkommener wird. Das ist ein gemeindebezogener, der Gemeinde dienender und vor der Gemeinde verantworteter Dienst. Wie verheerend falsche Lehre sich auswirken kann, zeigt die Kirchengeschichte. In welcher die Lehre der liberalen Theologie Verderben und Untergang in die Kirche hineingebracht hat. Die Kirchenaustrittszahlen, der Niedergang der Kirche ist ein beredtes Zeugnis für die verheerende Wirkung liberaler Theologie. Trotzdem wird sie gelehrt. Und man hat den Eindruck, dass die Ankündigung von Paulus in 2. Thessalonicher 2, 4 schon lange Wirklichkeit ist, denn dort heißt es vom Menschen der Gesetzlosigkeit, vom Antichristen, 2. Thessalonicher 2, 4, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt. Und die liberale Theologie hat sich über Gott erhoben, über Gott. Und was Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Der theologische Unglaube hat sich mitten in die Kirchen hineingesetzt und hat die Kirchen von innen heraus zerfressen. Die christliche Gemeinde sollte sich niemals Lehrer suchen, die nicht eindeutig wiedergeboren sind. Und ich möchte das unserer jüngeren Generation aufs Herz legen. Wenn wir Älteren mal nicht mehr sind, werdet stark im Wort Gottes, bildet euch, aber lasst euch vom Heiligen Geist unterweisen und werdet Lehrer, die wiedergeboren sind und sich niemanden ins Haus holen, der nicht wiedergeboren ist, der nicht das Wort Gottes irrtumslos und fehlerlos weitergibt. Tut es nicht. Das ist das eine. Das andere ist, dass je mehr Lehrer es gibt, umso mehr Lehren gibt es natürlich auch. Ich meine, es gibt so einen riesigen Büchermarkt und ich habe mir auch gelegentlich schon mal gedacht, soll ich jetzt ein Buch schreiben oder nicht? Über was soll ich schreiben? Und dann denke ich, des Bücherschreibens ist kein Ende, heißt es schon in der Bibel. Und da gibt es nichts Neues unter der Sonne, steht auch drin. Es gibt schon so viele gute Bücher, die man wieder hervorholen kann. Und warum sollte ich nur, um mein Konterfei irgendwo auch mal auf einem Buchrücken zu sehen, ein Buch schreiben? Aber es ist so, wir Menschen, es tut halt etwas mit uns, dass wir lehren wollen und dass wir gehört werden wollen und dass wir natürlich auch irgendwo unterschieden werden wollen. Also ich vertrete das, ich vertrete nicht das, sondern ich vertrete das. Das ist meine Erkenntnis. Es ist graduell verschieden zum anderen, aber das ist meine Erkenntnis. Das ist das, was ich gefunden habe. Oder das ist das, was mir der Heilige Geist gezeigt hat. Wenn man es dann ein bisschen frommer verpackt. Also je mehr Lehrer, umso mehr Lehren gibt es und umso mehr letztendlich auch Unterschiede, Zerteilung und Uneinigkeit gibt es. Und wenn es damals schon zum Anfang der Gemeinde, Jakobus, wir haben festgestellt, Jakobus wurde als erster Brief an Christen geschrieben im Neuen Testament. Wenn es schon damals ein Problem war, wie viel mehr heute? Denn im Internetzeitalter kann jeder seine Meinung zu irgendeinem Thema publizieren, seinen Blog oder YouTube-Kanal starten und schon hat er auch bald, je nachdem, eine Jüngerschaft, die ihm zuhört. Und das Problem ist, kennst du den Typen oder die Frau, der du regelmäßig zuhörst, persönlich? Hast du die Möglichkeit, in ihr Leben hineinzuschauen? Weißt du, wie der seinen Glauben so lebt? In der Regel nicht, oder? Aber sie sagen das, was einem gefällt, was einen interessant dünkt. Und es passt sehr gut zu der eigenen Anschauung. Ja, YouTube ist ja so clever, ich fange irgendwas anzuschauen, mehrfach, und schon schlägt es mir in der Zukunft alles Mögliche vor, was in dieselbe Richtung geht. Und auf einmal werde ich in dem, was ich für gut finde, was ich gerne höre, was ich gerne sehe, werde ich bestärkt. Vielleicht gut, wenn wir gelegentlich mal die Historie von YouTube löschen, wieder ein weißes Blatt kriegen und nicht mehr alles Mögliche vorgefiltert bekommen. Aber so sind wir. Es unterstützt nicht nur meine eigene Anschauung, sondern unterstützt auch meine Lebensweise, die ich durch solche Botschaften, die ich mir dann anhöre, zu rechtfertigen in der Lage bin. Aber was ist mit der Verantwortung dieser Lehrer, denen wir unser Gehör schenken? Was ist mit ihrer Verantwortung? Wer ruft sie zur Verantwortung? Wer nimmt sie in Verantwortung? Wem gegenüber ist diese Person verantwortlich für das, was sie mit ihren Lehren bewirkt? Ja, ich habe ja nur meine Gedanken geteilt, was die Leute damit machen. Das ist nicht meine Sache. Ist das die richtige Haltung? Mit Sicherheit nicht. Kommen wir zur Verantwortung. Zweiter Punkt. Lehrer, und das gilt für alle Ebenen des Lehrens. Ja, ich habe jetzt zunächst mal gesagt, werdet nicht alle Lehrer, das gilt für die Gemeindedienste oder Ämter, entsprechend Epheser 4. Aber wir haben natürlich auch andere Lehrer, die in der Gemeinde tätig sind. wie zum Beispiel in Kleingruppen, in Kindergruppen, Kinderwochen etc., die tätig sind im Heim, zu Hause, als Familienlehrer, die tätig sind im persönlichen Gespräch mit anderen, dort Lehre weitergeben. Lehrer sind für das, was sie tun, genauso verantwortlich wie alle anderen Menschen, die Gott zur Rechenschaft zieht. Aber Jakobus sagt, sie werden ein schwereres Urteil empfangen. Sie werden ein schwereres Urteil empfangen. Wir sehen, wie ernst es sein kann, dieses Urteil, wenn Menschen falsche Lehren verkündigen, in falsche Richtung weisen. Gott wird sie dafür zur Rechenschaft ziehen, wenn ihre Lehren zerstörerische Auswirkungen im Leben der Menschen haben. In Ezekiel 33, 6 bis 7 heißt es: Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und er stößt nicht ins Horn und das Volk wird nicht gewarnt und das Schwert kommt und rafft von ihnen eine Seele weg, so wird dieser um seiner Schuld willen weggerafft, also der, der weggerafft wird. Aber seine Schuld werde ich von der Hand des Wächters fordern. Dann kommt dich nun, Menschensohn, also Hesekiel, habe ich als Wächter für das Haus Israel eingesetzt. Du sollst das Wort aus meinem Mund hören und sie vor mir warnen. Das war die spezielle Berufung von Hesekiel, aber wir können im Prinzip das auf uns letztendlich übertragen. Gott hat uns sein Wort anvertraut und wir sind verantwortlich dafür, sein Wort weiterzugeben. Wenn Lehrer in der Kirche dem Wort Gottes die Autorität nehmen, indem sie sagen, die Bibel ist nicht Gottes Wort, aber sie ist das Glaubenszeugnis der damaligen Menschen. Was passiert dann? Was passiert dann? Dann berauben sie damit die Menschen in der Gemeinde der Grundlage, dass Gott klar und eindeutig und unveränderlich in ihr Leben hineinreden kann. Das ist die Konsequenz. Wenn es nur noch ein Glaubenszeugnis ist, dann schreiben wir heute unsere Glaubenszeugnisse neu. Dann haben wir Christen keine Orientierung für Menschen, die mit ihrer sexuellen Orientierung ins Schlingern kommen. Dann können wir nicht mehr sagen, das steht in der Schrift. Nein, das war ja damals so. Dann haben wir keinen Maßstab dafür, wann menschliches Leben beginnt. Und dann meinen sogar manche Christen, dass man bis zu einem bestimmten Zeitpunkt durchaus auch abtreiben darf, weil bis dahin ist ja kein menschliches Leben. Dann haben wir keine Orientierung, wenn es darum geht, die Zeichen der Zeit und unseren Umgang mit unserer Gesellschaft zu bewerten. Wenn damals das so gegolten hat, dann müssen wir halt unseren eigenen Maßstab heute finden. Wir haben eingangs schon gesehen, dass Worte, Sätze, geäußerte Gedanken und Ideen Macht haben. Jakobus sagt hier, warum nicht viele Lehrer werden sollen. Denn wir straucheln oft. Wir straucheln, wenn wir über etwas stolpern, was wir übersehen haben oder nicht wahrgenommen haben. Und das können falsche Lehren sein, wie zum Beispiel diese Lehre von, dass die Bibel das Glaubenszeugnis der ersten Christen ist. Hört sich gut an, oder? Die haben geglaubt und davon ist es ein Zeugnis. Hört sich fromm an, kommt aber in einer frommen Maskerade daher und sagt, das ist nicht Gottes Wort. Wir können über solche maskierten Aussagen stolpern und uns einlullen lassen und verführen lassen. Es können falsche Lehren sein, wie schon gesagt. Wir straucheln auch, wenn wir in eine Falle getappt sind, und der Teufel ist ein Meister im Fallenstellen. Das ist das, was er am liebsten tut. Uns Fallen stellen. Wir straucheln, wenn wir uns in unseren eigenen Worten verfangen, die widersprüchlich sind. Wir straucheln, wenn wir vom Weg abgewichen sind. Wenn wir vom Weg, von der geoffenbarten Wahrheit des Wortes Gottes abweichen, werden wir unweigerlich ins Straucheln kommen. Es gibt dann keinen sicheren Weg. Und es heißt hier, wir straucheln alle. Da gibt es keine Ausnahme. Jeder von uns, du und ich, wir straucheln. Unser Text sagt, wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Und zunächst ist darunter einfach das gesprochene Wort zu verstehen. Unser ganz normal geäußertes Wort ist darunter zu verstehen, wenn jemand nicht mit seinen Worten, mit dem, was er weitergibt, strauchelt, der ist ein vollkommener Mensch, der die Selbstbeherrschung seines inneren wie auch äußeren Menschen besitzt. Er ist wie jemand, so sagt es unser Text, der einem Pferd ein Zaumzeug anlegen kann und es lenken kann und es reiten kann, wo immer er hin will. Oder der ein Schiff steuern kann, wo immer er es hin will. Dann ist das Straucheln im Wort Gottes gemeint. Dadurch, dass wir mit dem Wort Gottes falsch umgehen. Zum Beispiel, jemand sündigt in unserem bekannten Kreisen, man will ihn nicht verurteilen oder konfrontieren, weil man ihn persönlich kennt und mag. Was tut man dann in so einer Situation? Man ist schnell versucht, etwas zu erklären, etwas zu rechtfertigen oder zu verharmlosen, was da getan wird. Und wenn man Christ ist, dann guckt man in der Bibel, ob da irgendwie eine Stelle ist, die das doch irgendwie verständlich macht und tolerabel. Und wenn man keine solche Stelle findet, sondern nur Stellen, die eigentlich dagegen sprechen, gegen solches Verhalten, dann finden wir Gründe, warum diese Stellen genau das nicht sagen, was sie sagen. Dass sie anders zu verstehen sind, also nicht verurteilend sind. Darin können wir straucheln, als Lehrer. Manche Menschen sagen über sich selbst, dass sie schneller reden, als sie denken. Habe ich schon von Leuten gehört. Vielleicht gehörst du dazu. Dass sie schnell auf etwas reagieren, ohne zuerst darüber nachzudenken. Es scheint, als ob quasi das Sprachwerkzeug so eine Art Eigenleben führen könnte. Und Jakobus widmet dieser Sache tatsächlich den nachfolgenden Abschnitt. Deshalb tun wir das auch und reden über die Zunge. Er sagt, sie ist wie die Zügel, die das Pferd leitet, oder das Steuerruder, das das Schiff lenkt, und wie das kleine Feuer, das einen ganzen Wald anzündet. Ein unbedachtes Wort, ein einziges unbedachtes Wort, und schon ist die Hütte in Flammen. Gibt's Rumble in the Jungle. Es ist noch nicht mal das Wort, was wir sagen. Es reicht schon, dass wir das Wort so oder so sagen. Ja, man kann Schatz unterschiedlich sagen. Schatz. Schatz! Ich glaube, das sind deutlich der Unterschied, oder? Oder, ach ja. Ach ja. Drückt unterschiedliche Ebenen oder Grade des wohlwollenden Zuhörens aus. Ja und?
Ja und?
Kennt ihr das? So, Ehepaare kennen das, glaube ich, so. Was dann so, da muss man noch nicht viel gesagt haben, aber da ist schon ordentlich Feuer in der Hütte. Und da sehen wir allein schon die Intonation dessen, was wir sagen. Und es sind relativ harmlose Worte. Können schon zu ordentlich was führen. Es waren wohl die verführerischsten und die wirkmächtigsten Worte, die jemals gesprochen wurden. Die Worte der Schlange, die sich in das Herz von Eva hineinschlichen. Es gibt keine wirkmächtigeren Worte wie diese Worte, die eine ganze Welt, einen ganzen Kosmos ins Chaos gestürzt haben. Das zeigt, wie mächtig Worte sind. Die Zunge, wenn sie ein Eigenleben führt, dann ist sie verheerend. Und Jakobus sagt, dass sie von keinem Menschen gebändigt werden kann. Ja, vielleicht ist es euch aufgefallen. Ja, alle Tiere des Feldes und des Meeres und der Luft und alle Tiere, das hat mich erstaunt, alle Tiere lassen sich zähmen. Wahrscheinlich haben sie sich sogar die Dinosaurier von den Menschen zähmen lassen. Sonst wären sie wahrscheinlich manche nicht in die Arche gekommen. Nur die Zunge lässt sich nicht zähmen. Deine eigene Zunge, dieses kleine Dingens da, lässt sich nicht zähmen. Ein vernichtendes Urteil über uns Menschen. Gibt es dann Hoffnung? Gibt es für dich und mich Hoffnung, dass irgendwie dieses kleine Übel oder kleine Instrument des großen Übels irgendwie gebändigt werden kann? Ja, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir ein neues Herz haben und wenn wir einen neuen Geist haben, einen gottgeschenkten neuen Geist, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben und wenn wir verändert werden durch die Erneuerung unseres Sinnes, so wie es Römer 12 schreibt, dann haben wir Hoffnung, die Zunge zu bändigen, wenn sie unter der Kontrolle des erneuerten, von Gott erlösten neuen Menschen kommt. Dann kann sie eine Quelle von Segen sein, wo sie vorher nur eine Quelle des Fluches letztendlich war. Und zum Segnen sind wir berufen. In früheren Zeiten wurden den Menschen die Zungen abgeschnitten, wenn sie schweigen sollten, wenn sie ein Geheimnis nicht ausplaudern sollten oder, und das ist noch nicht so lange her, wenn sie nicht mehr predigen sollten, wie es einem chinesischen Pastor zur Zeit der Kulturrevolution ging, der gefangen genommen wurde und ihm dann die Zunge rausgeschnitten wurde, damit er auch im Gefängnis nicht mehr predigen konnte. Er wurde dann später hingerichtet. So wichtig ist die Zunge. Jesus zu bekennen, von ihm zu erzählen, ihn den Menschen zu verkündigen, ist die größte Segenstat, die wir vollbringen können. Denn welcher Segen könnte größer sein, als dass Menschen Jesus kennenlernen? Ihr Leben total von Grund auf verändert wird und sie tatsächlich Herr ihrer Zunge sind, die all das Übel anrichtet. Wenn das passiert, dann ist doch das Beste geschehen, das Machtvollste ist geschehen. Endlich ist jemand in der Lage, seine Zunge zu kontrollieren und damit letztendlich sein Leben. Jakobus sagt dann, dass eine Quelle nicht gleichzeitig Süßes und Bitteres hervorsprudeln lassen kann. Die Zunge bringt das hervor, was in der Quelle, also im Herzen ist. Ja, wenn im Herzen Bitterkeit ist, Unversöhnlichkeit, dann kommt das irgendwann raus. Das kannst du nicht für dich behalten. Du magst noch so es versuchen zu unterdrücken, es kommt raus. Es ist wie ein Kochtopf, der irgendwann von der Hitze angeheizt, einfach dann explodiert. Und die ganze kommt dann raus. Ist da Frieden, Freude, Ruhe, Glaube und Hoffnung in unserem Herzen, dann bringt die Zunge das ebenfalls hervor. Was ist also, wie sieht also deine Quelle aus? Womit fütterst du sie? Was lässt du in deiner Quelle zu? Wenn ein Kadaver in eine Quelle geschmissen wird, dann wird das ganze Quellwasser, was aus dieser Quelle hervorsprudelt, wird ungenießbar. Welche Leiche hast du in deinem Herzen, in deiner Quelle? Eine Quelle bringt das zutage, was ihr im Erdreich zufließt. Ja, wir sehen hier, das kommt aus dem Felsen, aber irgendwoher kommt es her. Unterirdische Ströme, Versickerungen. Die Umgebung von der Quelle bestimmt, was da hinkommt, sonst gibt es keine Quelle. In welcher Umgebung bist du? Wo bist du zu Hause? Mit was umgibst du dich? Hast du ein gutes Umfeld? Umgibst du dich mit Menschen, die ermutigend, aufbauend und tröstend sind? Versteht ihr? Wir sind auch verantwortlich für das, was um uns herum ist und was uns zufließt. Und schon ein deutsches Sprichwort sagt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Womit füttern wir unser Herz? Was lassen wir da hinein? Welche emotionalen Einflüsse lassen wir zu? Mit wem umgeben wir uns? In Kolosser 3, 16 sagt Gottes Wort, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Wenn das Wort Gottes in uns allen reichlich vorhanden ist, und wir uns untereinander bewegen, dann kann es nicht ohne Einfluss bleiben, dass wir einander mit dem Wort Gottes gegenseitig füttern, dass uns aus unserer Umgebung zufließt und wir dann das auch aus unserem Herzen hervorbringen. Füllst du dich mit dem Wort Gottes und umgibst du dich mit Leuten, in denen es reichlich vorhanden ist? Kommen wir zum vierten und letzten Punkt, weise Lehre. In 16,23 heißt es, das Herz des Weisen gibt seinen Mund Einsicht und fördert auf seinen Lippen das Lehren. Der Grund, warum Menschen lehren wollen, das Bedürfnis zu lehren haben, ist, weil sie das Bedürfnis haben, etwas weiterzugeben. Und das hat damit zu tun, dass sie sich selber einschätzen als jemand, der weise und verständig ist, der etwas hat, was er anderen weitergeben kann. Weisheit zu haben, die andere nicht haben, Dinge verstanden zu haben, Erkenntnisse zu haben, die andere nicht begriffen haben, das kann dazu führen, dass wir gerne das weitergeben wollen. Deshalb fragt Jakobus seine Adressaten, wer ist weise und verständig unter euch? Wer ist weise und verständig unter euch? Wenn jemand meint, diese Beschreibung treffe auf ihn zu, dann solle er das auch durch seine guten Werke in Sanftmut und Weisheit beweisen. Wenn er meint, weise und verständig zu sein, dann soll er das in Werken tun, beweisen. Lehrer sind so gut wie ihr Leben. Dass sie leben. Wenn wir an den Lehrern nicht sehen, dass sie das, was sie lehren, auch leben, wenn wir das nicht sehen können, dann sollten wir ihnen nicht zuhören. Ich weiß, das ist ein gewichtiges Wort, was natürlich auch mir gilt und wo ich dann denke, wie sieht es bei mir aus? Aber wenn wir nicht den Anspruch, wenigstens den Anspruch haben, dass das, was wir predigen, was wir lehren, dass wir das auch tun und leben und dass es nachgeprüft werden kann, dann haben wir nicht das Recht zum Predigen. Dann haben wir nicht das Recht zu lehren. Menschliche Weisheit, so sagt Jakobus hier, ist geprägt von Eifersucht und Eigennutzen. Die hat Zerrüttung und jede schlechte Tat zur Folge. Und wenn man diesen Maßstab anlegt, oder diese Aussage über menschliche Weisheit und dann die sogenannten Weisen oder die Einflussreichen in unserer Zeit anschaut, was da weitergegeben wird, dann kann man Folgendes sagen. Die sexuelle Revolution, die bis in die Kirchen hinein eingedrungen ist und bis heute anhält, hat genau diese Auswirkung. Ihre Opfer sind inzwischen kaum zu zählen. Kaputte Ehen, psychisch tief geschädigte Erwachsene und Kinder, eine völlig entgrenzte und enthemmte Sexualität und die Milliarden Kinder, die inzwischen abgetrieben wurden. Das ist Zerrüttung und unzählige schlechte Taten als eine nicht zu ignorierende Bilanz. Ja, man kann es nicht mehr ignorieren. Wenn bei uns 100.000 Kinder im Jahr abgetrieben werden, das sind, wenn man es aufrechnet, 6 Millionen seit Kriegsende. In den USA sind es mehrere Millionen, die jährlich abgetrieben werden. In der Zeit geht es dann in die hunderte Millionen. Und weltweit haben wir dann Milliarden an Kindern, die abgetrieben werden. Das ist die grausame Bilanz dieser Ideologie. Jakobus endet sein Kapitel mit der Aufzählung der Charakteristika von himmlischer Weisheit. Das heißt, dort heißt es, himmlische Weisheit ist rein. Das heißt, rein, keusch, unbefleckt, schuldlos. Sie ist dann friedvoll, milde, folgsam. Folgsam bedeutet bereit zu gehorchen, gefügig. Sie ist voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Weisheit, die so charakterisiert ist, die soll sich in der Lehre widerspiegeln, die soll sich in der Lehre auswirken und die soll Auswirkung der Lehre sein. Ja, die Auswirkung von dieser Lehre soll sein, dass sie rein, dass die in unserem Leben mehr Reinheit gefördert wird, dass mehr Friede gefördert wird, dass Milde gefördert wird, dass wir bereit sind zu gehorchen, gefügig zu sein, dass wir voller Barmherzigkeit, dass wir unparteiisch und ungeheuchelt unser Leben leben. Das sollte eigentlich die Auswirkung von Lehre sein. Nicht umsonst fängt die Liste mit dem Wort rein an. Und da geht es nicht um die intellektuelle Reinheit, also die Reinheit der Wissenschaft und der Lehre und der Forschung. Nein, es geht um eine geistliche Reinheit, um eine spirituelle Reinheit in der Lehre. Es stellt sich die Frage, ist die Lehre, die wir weitergeben, entsprechend den Geboten und dem Charakter Gottes? Das ist Maßstab für geistliche, biblische Lehre, für reine Lehre, reine Weisheit. Oder widerspricht sie den Geboten und Gesetzen und dem Geist der Schrift? Lehre, die das Qualitätsmerkmal haben soll, dass sie himmlische Weisheit wiedergibt, stellt sich nie über das geoffenbarte Wort. Vielleicht können wir das nächste Bild mal haben oder das übernächste. Sondern immer darunter. Auch da der nächste Schritt. Wir schauen nicht auf das Wort Gottes, sondern wir schauen zum Wort Gottes hoch. Weil das Wort Gottes und der Heilige Geist, der es inspiriert hat, Die sind die Herren der Lehre, der wir uns unterordnen. Jesus sagt als Warnung an alle Menschen, insbesondere an die Lehrer seines Wortes: Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Man muss davon ausgehen, dass diese Aussage zunächst mal unmittelbar für die Offenbarung gilt, dort nichts hinzuzufügen und nichts hinwegzunehmen. Aber weil die Bibel sich als Einheit versteht, deshalb kann man mit Fug und Recht sagen, es steht am Ende der Heiligen Schrift, also ist diese Aussage ausdehnbar auf die ganze Heilige Schrift. Nichts hinzuzufügen und nichts hinwegzunehmen. Die Konsequenzen für uns wären verheerend. Das alles ist Grund, warum wir mit dem Lehren sorgfältig umgehen sollen. Und warum Jakobus sagt, werdet nicht viele Lehrer, Gemeindelehrer. Weshalb alle, die lehren, ihren Dienst in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist tun müssen. Seien wir Lehrer, die das Amt haben, oder Lehrer, die in den Kleingruppen, den Dienstgruppen, den Kindergottesdienst, im persönlichen Gespräch, in den Familien und wo auch immer lehren. Wenn wir geirrt haben, liebe Freunde, liebe Geschwister, und wir irren, wir haben gesehen, wir straucheln alle. Wenn wir irgendwo geirrt haben, dann lasst uns so demütig sein und sagen, ich habe da geirrt. Bitte streicht es. Ich habe mich da in etwas verrannt. Das ist nicht ganz biblisch. Lasst uns Buße tun. Und ich bin sicher, dass Gott auch da seine Gnade walten lässt, denn er weiß, dass er seinen Schatz, das Wort Gottes, irdenen Gefäßen anvertraut hat. Das sagt sein Wort. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen und das sind wir. Wir sind zerbrechlich. Aber Gott ist gnädig. Und wenn wir in Demut unter der Autorität des Heiligen Geistes, unter seinem Wort diesen Dienst tun, dann können wir ihn tun, auch wenn er furchteinflößend ist, weil er Konsequenzen hat. Und ich möchte jetzt für uns alle beten und möchte euch auch bitten, aufzustehen. Jesus, dein Wort sagt, dass wir eigentlich alle in der Lage sein sollten zu lehren, in bestimmten Umständen als Eltern, in Gruppen, auf der Straße. Wo immer wir von dir Lehre weitergeben, sind wir Lehrer. Und wir wissen, dass wir deine Hilfe brauchen. Wir wissen, dass wir ohne dich das nicht tun können. Und ich bitte dich darum, dass du uns gnädig bist und dass du uns hilfst, dass du in unserer Schwachheit uns hilfst, dass wir erleben, dass, ja, dass auch dein Wort nicht leer zurückkommt, auch wenn wir es manchmal nicht so hinkriegen, wie wir das wollten. Aber dass dein Heiliger Geist in der Lage ist, selbst das Hören noch zu lenken, dass aus unserem Mist noch Dünger wird. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns freisetzt, einerseits den Dienst, zu dem du uns berufen hast, vollmächtig auszuüben und uns andererseits hilfst, uns nicht zu überheben, wenn wir mal von dir etwas geschenkt bekommen, an Erkenntnis, was wirklich außerordentlich ist. Ich bitte dich darum, dass du uns demütig hältst in all dem und wir dir, Heiliger Geist, gehorsam sind in unserem Lehren und Reden und Predigen und Weitergeben. Danke, dass du mit uns gehst. Und danke, dass du noch viele Lehrer hast. Und ich bitte dich um Lehrer. Ich bitte dich um nächste Generation Lehrer. Ich bitte dich um nächste Generation theologische Lehrer. Um Leute, die wiedergeboren sind und sich theologisch ausbilden lassen und die das theologische Vermächtnis weiterführen können. Ich bitte dich darum, dass du das tust, dass du uns auch in diese Gemeinde Leute hineinschenkst, die Theologie studieren an bibeltreuen Instituten und sich gebrauchen lassen für die nächste Generation. Aber ich bitte dich darum, dass du uns bewahrst davor, uns Lehrer aufzuladen, die nicht von dir berufen sind, weil sie dich nicht kennen, keine Beziehung zu dir haben, nicht wiedergeboren sind. Danke, Jesus, dass du auf uns aufpasst und dass du der Herr dieser Gemeinde bist, dem wir uns willig unterordnen. Amen.